Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Walkman Podcast Nummer 150. 12 Stunden für die NES, oder besser, 12 Stunden für die NES-Schule. Meine kleine Jubiläumsepisode, die 150. Audioaufnahme und zugleich die 60. YouTube-Veröffentlichung. Ich verbinde sie mit einem neuen Benefits-Projekt. Wer den Walkman-Podcast schon länger verfolgt, und es gibt tatsächlich Zuhörerinnen, die alle 150 Episoden angehört haben, big respect. Die weiß, dass ich gerne meine eigenen Grenzen körperlicher und geistiger Art immer wieder neu auslote und mich dabei den unterschiedlichsten Herausforderungen stelle. Im Kopf habe ich dafür eine kleine Bucketlist, auf der Dinge stehen, die ich abhaken möchte, bevor ich dazu vielleicht nicht mehr in der Lage bin. Der Zahn der Zeit ernagt an jedem von uns und niemand weiß genau, wann ihm die Stunde schlägt. Wie endet der gleichnamige Film? Sie schlägt auch dir, also in meinem Fall, ganz egoistisch mir. Neben all den vielen Dingen, die ich in meinem Leben noch erledigen möchte, hat mich in den vergangenen Monaten ein Thema nicht mehr losgelassen, über das ich in meinem Lieblingspodcast, im amerikanischen Rich Roll Podcast, gestoßen bin. In ihm unterhielt sich Moderator Rich Roll im vergangenen Herbst mit dem Extremsportler, zehnfachen Weltrekordhalter und Buchautor Colin O'Brady. Dessen Motto lautet The Impossible First, das Unmögliche zuerst. In seinem jüngsten Buch The 12-Hour Walk schildert er, was es in Körper und Geist bewirkt, sich auf eine 12 Stunden dauernde Reise ins eigene Ich zu begeben. 12 Stunden zu Fuß unterwegs, startend von der Haustür aus. Im Idealfall alleine und lediglich versorgt mit ein bisschen Kleingeld, einem Handy auf Flugmodus, einer leichten Verpflegung an Speis und Trank, Wechselsocken und eventuell einem Blasenpflaster. Alleine, ohne Ablenkung und gegen die Zeit und den inneren Schweinehund. Geht das? 12 Stunden Sport oder Bewegung am Stück kenne ich von meinen Ironman und Challenge Langstrecken. Ich weiß, das kann ich schaffen. Das ging auch schon mit angebrochenem Fuß und Unfall. Entscheidend war letztlich immer der Wille. Wer unbedingt von A nach B will, der kann das auch schaffen. Entscheidend ist das persönliche Tempo. Und das gebe ich vor, nur ich. Was spricht also dagegen, mich der Herausforderung 12 Stunden Lauf zu stellen? 12 Stunden alleine mit mir, mit meiner Geschwindigkeit, ohne Vorgabe. Keine Musik und kein Podcast im Ohr, niemand dabei zum Reden und sich gegenseitig die Leiden vorjammern. Während mich Selbstzweifel und Selbstkritik einholten, erinnerte ich mich an eine Begebenheit bei meinem ersten Ironman in Rot im Jahr 1990. Eine Hitzeschlacht. Und als ich nach über 12 Stunden abends schlagskaputt ins Ziel kam, herrschten noch immer über 30 Grad im Schatten. Ein halbes Dutzend Kilo wabbeliger Wohlstandsbauch waren letztendlich dem Wettkampf zum Opfer gefallen, obwohl ich gefühlt pausenlos gegessen und getrunken hatte. Die Erkenntnis kam erst in den Folgetagen, denn plötzlich merkte ich, dass ich nichts Süßes mehr vertrug. Auch Gesalzenes ging gar nicht. Was ging, war Wasser. Ganz simples Wasser. Und das verursachte schon Geschmacksexplosionen. Brot, ohne Aufstrich, damals noch Wurst oder Marmelade. Reines Brot. Ich war froh, erstmals dieses Abenteuer geschafft zu haben. Meine Sinne und Gedanken waren durch die vielen Erlebnisse und die Strapazen des Tages zwangsweise auf ein neues Level gebracht worden. Meine Festplatte im Kopf war vollkommen neu formatiert. Was also spricht dagegen, sich diese Erfahrung, die Beschäftigung mit mir, die Auszeit von allem, was mich Tag und Tag auf Trab hält, ein weiteres Mal zu gönnen? Diesmal ohne extrem sportliche Ambitionen, in meinem Tempo, die Ziellinie nur im Kopf. Nichts. Die Idee für den 12-Stunden-Lauf von Haustür zu Haustür war geboren. Ursprünglich war der Gedanke, meinen persönlichen 12-Stunden-Lauf alleine nur für mich zu absolvieren. Dagegen sprach, dass ein solches Projekt in Amerika zwar schon recht bekannt ist und viele Mitstreiter gefunden hat, in Deutschland aber noch recht unbekannt ist. Was spricht also dagegen, den Lauf größer aufzuziehen und mit einem Spendenprojekt zu verbinden? Ähnlich wie es mein Freund Hans Rahner mit seinem Eisschwimmen Cold Water Helps Children zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder in Freiburg seit Jahren zunehmend erfolgreich bestreitet. In der Vergangenheit war es immer so, dass ich die meisten meiner Challenges mit einem Spendenprojekt für eine soziale Einrichtung oder eine Hilfsorganisation beziehungsweise für eine Hilfsaktion verwendet habe. Sei dies bei den vielen Eismeer-Neujahrsschwimmen, dem Radsportprojekt Räder ohne Grenzen, der Aktion Tom und vielen anderen mehr. Nun bekomme ich in dieser wirklich sehr turbulenten und traurigen Zeit täglich E-Mails von zahlreichen Hilfsorganisationen. Spendenaufrufe, Aufforderungen zu aktiver Unterstützung in vielerlei Hinsicht. Es blutet mir dabei das Herz, all diese Mails zu lesen und zu sehen, dass meine Kräfte begrenzt sind und ich immer nur einen Teil mit meinen bescheidenen Mitteln unterstützen kann. Mitten in diesen Überlegungen erreichte mich die jüngste Pressemitteilung von Helping Hands e.V., eine Organisation für Entwicklungszusammenarbeit. Was mir dabei besonders gefiel, Helping Hands sitzt praktisch in der Nachbarschaft und zwar im hessischen Gelnhausen. Zumindest von den Pressemitteilungen her kannte ich diese Organisation also schon seit Jahren und war immer beeindruckt von all den Projekten, die sie weltweit unterstützte. Es sprach also gar nichts dagegen, direkt Kontakt aufzunehmen und mein Projekt vorzuschlagen. Ich stieß auf offene Ohren und schnell kam ich ins Gespräch mit Dorothea Gschwandner, zuständig für die internationalen Projekte. Mit ihr führte ich ein Gespräch über die Arbeit von Helping Hands im Libanon, genauer gesagt die Unterstützung einer Schule im von Krisen gebeutelten Beirut. Dort unterstützt Helping Hands die NES-Schule, eine Oase des Friedens und der Ruhe für zahlreiche Kinder und Jugendliche. Wirtschaftskrise, Bürgerkrieg, kriegende Nachbarländern und Erdbeben gefährden massiv die ambitioniert geführte Einrichtung. Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Dorothea Gschwandner zeigte sich überzeugt von meinem Vorschlag für ein gemeinsames Projekt. Wenn sie in wenigen Tagen wieder in den Libanon fliegt, wird sie von dort aus einen Vorortbericht liefern. Mehr dazu im anschließenden Gespräch mit ihr. In ihm berichtet sie aus eigener Erfahrung über die Lage vor Ort. Das Spendenprojekt 12 Stunden für die NES-Schule soll helfen, diese Oase des Friedens zu bewahren. Denjenigen, die sich für das Projekt des 12-Stunden-Laufes interessieren und sich im April auf die Socken machen wollen, biete ich außerdem an. Gerne helfe ich bei der Planung eures Projektes. Kontaktiert mich einfach. Ihr habt es gerockt und habt es geschafft. Schickt mir nach Abschluss eures ganz persönlichen Laufes ein kurzes Handyvideo mit eurer Botschaft an meine Hörerinnen und Zuschauerinnen. Wie ging es euch? Wie erging es euch? Was habt ihr erlebt und welche Erfahrungen nehmt ihr mit aus dieser Challenge? Was habt ihr im Vorfeld euch ausgemalt und wie ging es euch für euch aus? In den folgenden Episoden des Walkman Podcasts werde ich das Projekt weiter vorstellen und auf Wunsch, auf Fragen und Anregungen eingehen. Also, wenn ihr dieses Projekt gut findet, wenn ihr gerne mitwandern würdet, wenn ihr die Schule unterstützen möchtet, egal wie, wenn ihr dafür oder dagegen wettet, dass ich diese Challenge selber packe oder nicht packe, dann spendet. Tut ein gutes Werk. Übrigens, nichts hält euch davon ab, zu spenden, auch wenn ihr nicht direkt mitlaufen wollt. Wenn ihr das Projekt gut findet, gibt es keinen Grund, nicht auf die Homepage von Helping Hands zu gehen und dort direkt unter Spenden das Projekt 12 Stunden für NES zu unterstützen. Liebe Freunde des Walkman Podcasts, bleibt wach, gesund und aufmerksam. Oder in diesem Fall, macht mit, unterstützt das Projekt und spendet nach euren Möglichkeiten. Gönnt euren Problemen eine Auszeit von euch. Überwindet eure eigenen Grenzen und formatiert eure mentalen Festplatten neu. Ich bin gespannt. Und nun direkt hinein ins Gespräch mit der beeindruckenden Dorothea Gschwandner, die uns aus eigener Erfahrung berichtet, wie die Situation vor Ort in der NES-Schule in Beirut ist. Los geht's! Dorothea Gschwandner ist meine heutige Gesprächspartnerin im Walkman-Podcast, im Jubiläums-Podcast Nummer 150. Es wird zwar nicht unbedingt gefeiert, aber wie vorher schon im Grußwort, im Vorwort erwähnt, gibt es ja eine kleine Aktion, die mit dieser Ausgabe verbunden ist. Und zwar dieser 12-Stunden-Lauf zugunsten eines Projektes. Und zwar soll der Erlös aus diesem Lauf, in der Hoffnung, dass möglichst viele Läuferinnen und Spaziergängerinnen, Wanderer da mit dran beteiligt sind, dieser Erlös soll einer Schule im Libanon zugutekommen. Diese Schule hat momentan auch, ich sag mal, schwer zu kämpfen, leidet unter vielen Ereignissen, die in den letzten Jahren in dieser Region stattgefunden haben. Wir hören gleich einiges über Explosionen in der Nachbarschaft, über Erdbeben aktuell, über die Nachbarschaft von der Krisenregion allgemein. Zu Gast habe ich heute Dorothea Gschwandner, die Geschäftsführerin international von Helping Hands hier aus der Nachbarschaft in Gelnhausen. Sie ist zuständig für die internationale Projektarbeit, war selbst schon mehrfach unten im Libanon in der NES-Schule in Beirut, über die wir gleich einiges hören werden, und war sogar noch direkt dabei, als das große Erdbeben vor einigen Wochen da unten in der Region schwer zugeschlagen hat, und die Ausläufer waren ja bis in den Libanon deutlich zu spüren. Erstmal herzlich willkommen. Wir gehen jetzt gar nicht mal drauf ein, warum man darüber hier in den Medien relativ wenig hört oder gar nichts hört. Wir reden heute jetzt nur erstmal über die Schule. Sie werden mir gleich, hoffe ich doch, oder uns gleich ein bisschen was erzählen über diese Schule, warum das auch Sinn macht, eine solche Einrichtung dort unten zu unterstützen, auch wenn dort nicht alle Häuser zusammengebrochen sind und die Situation vielleicht noch ein bisschen anders ist. Aber also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Sie leiten diese Projektarbeit von Helping Hands. Fangen wir vielleicht ganz vorne an. Was genau ist Helping Hands?
Also Helping Hands ist ein Verein oder eine Organisation für Entwicklungszusammenarbeit. Wir unterstützen Projekte in verschiedenen Ländern, also im Prinzip weltweit, aber sind natürlich im Moment nicht in allen Ländern vertreten, und konzentrieren uns vor allem auf nachhaltige Arbeit, also Projekte, die wirklich langfristig das Leben von den Menschen verändern. Ist auch so unser Claim oder Namenszusatz, ist wirkungsvoll helfen, nachhaltig verändern, um das eben auch ein bisschen hervorzuheben.
Wie viel Menschen sind daran beteiligt? Der Verein ist wie groß?
Also der Verein ist relativ klein. Wir sind hier in Deutschland eigentlich nur 5 Teilzeitstellen, die hier die Arbeit machen. Das liegt aber daran, dass wir vor Ort ausschließlich mit einheimischen Mitarbeitern zusammenarbeiten. Also die Arbeit vor Ort wird immer von Leuten aus den Ländern direkt gemacht und halt auch Zusammenarbeit mit lokalen NPOs, dann Non-Profit-Organisationen.
Gut, als wir uns das erste Mal jetzt unterhalten hatten, und ich bei Ihnen anfragte, ob denn da Interesse besteht, sich an dieser Benefits-Aktion mit einem sportlichen Hintergrund zu beteiligen. Also mein Hintergedanke dabei war, ich möchte jetzt nicht unbedingt wieder eine Aktion machen, die dann mit, ich sage jetzt einfach mal einen Namen, Deutschland hilft. Mit denen hatte ich früher schon zusammengearbeitet oder andere. Es gibt ja da einige davon. Momentan werde ich ja auch über meinen Presseverteiler regelrecht, will nicht sagen geflutet, aber ich bekomme ja massig Anfragen, weil es halt wirklich überall auf der Welt brennt. Und ich hatte mir halt gesagt gehabt, ich möchte ganz gern mit jemandem zusammenarbeiten oder die Zusammenarbeit vorschlagen, der halt möglichst auch greifbar ist und vielleicht noch optimalerweise aus der Nachbarschaft, das ist bei den meisten ja nicht. Und irgendwie kam ich da doch relativ schnell auf Sie in Gelnhausen. Jetzt sagten Sie mir ja gleich bei unserem ersten Gespräch, dass Sie jüngst noch unten waren im Libanon und dort auch direkt mitbekommen haben, wie dieses Erdbeben sich bis in diese weit entfernten Regionen vom eigentlichen Kern noch ausgewirkt haben, dass sie es gespürt haben, dass unten auch alles ordentlich gewackelt hat und die Leute da also auch in Angst und Furcht leben. Es ist ja nicht alles, wie gesagt, die haben ja auch ihre Vergangenheit. Gerade im Libanon ist ja nicht gerade eine der ruhigsten Regionen hier auf der Welt. Wie war das für Sie?
Also es ist ein Erlebnis, was ich nicht so oft haben muss. Es war schon ziemlich beängstigend. Es war ja mitten in der Nacht. Und ein Problem im Libanon ist, dass da praktisch überhaupt keinen Strom mehr gibt. Also der normale Strom kommt so vielleicht eine Stunde pro Tag oder so. Und die meisten Leute haben Generatoren, die sind nachts aber aus. Das heißt, als das Erdbeben kam, hat man natürlich schon sehr, sehr deutlich gespürt, dass es ein Erdbeben ist. Und weil aber kein Strom war, konnte ich jetzt nicht irgendwie nachgucken, konnte ich mit niemandem kommunizieren oder ja schauen, was eigentlich passiert war. Und einfach das Unwissen, ob das jetzt nur ein Vorbeben ist oder ob sowas im Libanon vielleicht regelmäßig passiert. Ja, das war schon ziemlich unangenehm. Im Endeffekt war es für mich nicht so schlimm, weil ich in einem relativ guten Gebäude geschlafen habe. Aber viele von unseren Kindern, die Kinder von der NES-Schule, die wohnen in den Stadtteilen von Beirut, die extrem alte Gebäude sind und die vor allem auch in Hafennähe sind. Da sind die Gebäude sowieso schon beschädigt wegen der Explosion. Und da war das Erdbeben viel, viel stärker zu spüren. Und es sind quasi alle rausgerannt. Es waren gerade die schlimmsten Unwetter, Regen, also Gewitter, die ich seit langem mitbekommen hatte. Deswegen bin ich auch nicht rausgegangen. Aber die sind halt quasi alle in Panik rausgerannt, haben Stunden unter irgendwelchen Brücken gehockt. Und auch nicht nur die Nacht, sondern seitdem sind immer wieder Nachbeben gekommen. Und ja, die Beben, die dann 2 Wochen später kamen, die waren im Libanon genauso stark zu spüren wie die ersten Beben, weil sie eben viel näher dran waren. Es waren auch schon welche direkt im Libanon. Und die Leute haben eine totale Panik und schlafen teilweise also wirklich auf der Straße in ihren Autos oder irgendwie unter Brücken, weil sie sich nicht trauen, wieder in ihre Häuser zurückzugehen.
Wir hatten zwar jetzt im Vorfeld darüber gesprochen, aber nur jetzt der Begriff die Explosion. Also wir müssen das ein bisschen vielleicht erläutern. Die Explosion, auf die Sie jetzt angesprochen haben, das ist diese Explosion, die wir alle noch von den Nachrichten kennen, vor 3 Jahren, 4 Jahren. Ich kann es nicht mehr so genau orten. Gab es da unten eine riesige Explosion im Hafen, wo dann ein ganzer Gebäudekomplex mit einer enormen Druckwelle in die Luft geflogen ist. Und gab ja auch einige Tote, glaube ich, damals. Das war ja, also nur die Bilder allein im Fernsehen zu sehen, das ist regelrecht eingebrannt gewesen, weil ich sowas habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht in irgendeinem Science-Fiction-Film, aber definitiv nicht irgendwo mit einem realen Hintergrund. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel jetzt oben in der Türkei, dort in diesen Regionen, in denen ja auch es permanent noch kracht zwischen Türkei und Syrien, dass da auch viele Häuser noch angeschlagen sind vom Krieg, von den ewigen Bombardements, die da ja stattfinden. Und dass das natürlich auch dann Häuser waren oder ganze Blöcke, die, weil sie halt schon nicht mehr so ganz taufrisch waren, die auch dann jetzt bei dem Erdbeben eingestürzt sind und dann halt massenhaft Menschen unter sich begraben haben. Das ist ja nicht direkt vergleichbar, aber vielleicht ähnlich, weil sie haben ja auch unten, sie sind relativ nah am Hafen dran, ein paar hundert Meter bis 1-2 Kilometer, wenn ich es richtig verstanden habe, also relativ nah. Und die Häuser sind angeschlagen und man muss sich auch wirklich dann damit rechnen, wenn das Haus schon überall seine Risse hat und nicht mehr so stabil ist, wie es eigentlich sein sollte, dann langt so ein Erdbeben und der ganze Spaß fällt über einem zusammen. Ne? Und das ist ja durchaus möglich. Also durchaus nachvollziehbar, dass sie dann lieber auf der Straße sind und im schlimmsten Unwetter und dann warten, bis halt das Übelste dann vorbei ist. Wie weit ist denn die Schule davon betroffen? Die Schule ist in relativer Nähe zum Hafen. Die Kinder haben die Nacht und die Nächte auf der Straße verbracht oder unter Brücken. Wie kommen denn die in die Schule? Wie ist für die Kinder der Alltag in der Schule? Was für eine Schule ist das? NES, wofür steht denn die Abkürzung?
Also die Abkürzung steht für Nazarene Evangelical School. Das ist so genannt, weil das einfach von der Regierung davor geschrieben ist, dass man quasi benannt wird, ungefähr in welche Religionsnische man reinpasst. Mhm. Also die katholischen, die orthodoxen Schulen, die haben das auch alle im Namen drin. Die Schule gibt es seit über 50 Jahren. Und hat jetzt in diesen Jahren auch schon ziemlich viel mitgemacht. Denn tatsächlich ist das ganz gut vergleichbar mit Türkei und Syrien, weil ja auch im Libanon ein Bürgerkrieg war. Und wenn man die Schule besucht, dann sind tatsächlich die ganzen Gebäude um die Schule herum sind noch komplett voller Schusslöcher, weil auch teilweise während des Bürgerkriegs die Schule auf der so an der Front war vom Bürgerkrieg, also zu einer bestimmten Zeit vom Bürgerkrieg. Ist aber offen geblieben, auch durch den ganzen Bürgerkrieg hindurch. Und ich war jetzt 2017 das erste Mal da. Und was mir also sofort aufgefallen ist und was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war einfach die Atmosphäre in der Schule. Wie die Lehrer mit den Kindern umgehen, wie die Kinder miteinander umgehen. Libanon hat ja verschiedene Herausforderungen. Also auf der einen Seite war es der Bürgerkrieg. Dann sind unwahrscheinlich viele Flüchtlinge, also syrische Flüchtlinge gekommen in den Libanon. Also ich glaube, teilweise war das ein Drittel der ganzen Bevölkerung, mit denen man ja auch irgendwie wirtschaftlich dann klarkommen musste. Es sind auch viele Gastarbeiter da, viel auch religiöse Auseinandersetzungen. Und da ist wirklich die Schule so eine, ja, so eine Oase des Friedens eigentlich, so hatte ich das empfunden, wo die Kinder von ganz vielen unterschiedlichen Religionen, ganz vielen unterschiedlichen Kulturen da wirklich zusammen im Unterricht sind und alle gleich wertgeschätzt werden. Das spürt man da total, dass wirklich alle Kinder gleich geliebt, gleich wertvoll sind. Und das ist absolut nicht selbstverständlich im Libanon. Also gerade die Gastarbeiterkinder, die würden in öffentlichen Schulen extrem diskriminiert. Die syrischen Kinder könnten teilweise gar nicht in eine normale öffentliche Schule gehen. Ich habe auch jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn die überhaupt da Unterricht für syrische Kinder angeboten wird in den öffentlichen Schulen, dann ist es nachmittags mit etwas auf etwas minderwertigem Niveau. Aber in der NES-Schule können sie halt wirklich alle zusammen eine gute Schulbildung bekommen. Ist auch tatsächlich eine gute Schulbildung, ist sehr gut angesehen im Libanon. Ja, also das war 2017, da war ich schon sehr beeindruckt. Einfach von der Schule zu der Zeit waren halt viele Kinder aus bedürftigen Familien, es waren unheimlich viele syrische Flüchtlingskinder, auch die Kinder aus Gastarbeiterfamilien, die haben ja auch alle ein ziemlich geringes Einkommen, kommen auch aus libanesischen Familien. Es waren aber auch Kinder aus ganz normalen Mittelklassefamilien dabei. Das hat sich inzwischen geändert, weil einfach durch die Wirtschaftskrise 75% der libanesischen Bevölkerung oder über 75% unter die Armutsgrenze gerutscht sind. Das heißt, inzwischen sind eigentlich alle Kinder an dieser Schule ziemlich bedürftig. Ich war Ende 2019 war mein zweiter Besuch, da hatte gerade die Revolution angefangen. Und da war noch relativ viel Hoffnung, dass sich die Lage bessert. Aber danach, jedes Mal, wenn ich mit meinen Kollegen da rede, dann sagen sie, ach, das letzte Mal, wo wir uns unterhalten haben, da war es doch noch gar nicht so schlimm, jetzt ist es erst richtig schlimm. Also die Wirtschaft, die geht so absolut den Bach runter. Das Gehalt, was vielleicht vorher $1,000 wert war, ist jetzt vielleicht noch ungefähr $50 wert. Also wir beschweren uns hier ja darüber, dass die Milch von, keine Ahnung, 70 Cent oder so auf 1 Euro gestiegen ist. Aber da kostet die halt einfach mal das 10- oder 15-fache von dem, was sie vorher gekostet hat. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz, wie die Menschen überhaupt überleben. Aber irgendwie schaffen sie es und sind immer noch positiv dabei. Und ja, also das ist die Wirtschaftskrise, die halt wirklich man noch nicht den Eindruck hat, dass sie sich bessert.
Wobei, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, korrigieren Sie mich. Ich glaube, denn Libanon ist ja auch noch das Land da unten in der Region, das die meisten Flüchtlinge mit aufgenommen hat. Ne? Also die Menschen haben selbst relativ wenig zu essen und an Lebensqualität und haben aber die Türen offen für diejenigen, die noch mehr in Not sind als sie. Und klar gibt's da Schwierigkeiten, aber das ist was ich jetzt auch in vielen Podcast-Folgen schon gehört habe, dass gerade die Länder, die eigentlich wirklich um ihre Existenz kämpfen müssen, die Bewohner, jeden Tag, das ganze Jahr über, dass sie trotzdem die Türen offen haben für Menschen mit noch mehr Problemen. Also das ist eine Denke. Ich glaube, da könnten sich hier, ich sag's mal ganz vorsichtig, einige noch eine fette Scheibe abschneiden, ne? Oder ein Beispiel dran nehmen. Entschuldigung, ich habe jetzt unterbrochen.
Ja, also es ist, ich ich kann es jetzt nicht 100% sagen, aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass Libanon das Land ist mit der größten, prozentual gesehen, der größten Anzahl an Flüchtlingen im Vergleich zu der Bevölkerung. Ja, gut, für die Flüchtlinge, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Wir haben jetzt auch noch den Bürgerkrieg, also den, der jetzt gerade noch stattfindet, ja auch schon mitgekriegt. Im Moment sind ungefähr die Hälfte der Schüler an der Schule sind entweder syrische Flüchtlinge oder Kinder aus Gastarbeiterfamilien. Das ist so von Jahrgang zu Jahrgang ein bisschen unterschiedlich. Ja, also das sind halt so ein bisschen ein paar von den Herausforderungen, die Schule durchgeht. Und dann kam, wie ja schon jetzt erwähnt wurde, kam diese Explosion. Die Schule ist ziemlich nah am Hafen, da ist also vielleicht maximal noch ein Stadtteil dazwischen. Und in der Explosion sind also sämtliche Scheiben, Türen und so weiter rausgeflogen in der Schule. Es musste sehr viel saniert werden. Es sind auch definitiv noch Risse im Gebäude. Wie schlimm die jetzt sind, das versuchen wir gerade rauszufinden. Es war jetzt letzte Woche war ein Ingenieur da, der das überprüft hat. Da habe ich jetzt die Ergebnisse noch nicht. Auch viele von den Häusern, von den Kindern, die in die Schule gehen, waren teilweise völlig zerstört oder zumindest ja, Fenster, Türen und so weiter. Es haben auch viele Kinder Angehörige verloren oder einige Kinder in der Explosion. Es sind, glaube ich, 200, 300 Menschen umgekommen und Tausende waren verletzt. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich dann hinterher mit der Schulleiterin gesprochen habe darüber, die auch gesagt hat, also wir wissen einfach nicht mehr weiter. Wir können uns auch kaum Brot für unsere Kinder leisten. Wie sollen wir da jetzt unsere Stadt wieder aufbauen? Jetzt so direkt nach der Explosion. Und da war dann auch so ein bisschen die Aussage, so das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Erdbeben.
Lieber Gott.
Und ja, auch wenn jetzt im Libanon, also es sind, glaube ich, jetzt schon ein paar Häuser, in die die Menschen auch nicht mehr rein dürfen, weil die jetzt durch das Erdbeben strukturell so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Das ist jetzt natürlich vergleichbar mit der Türkei. Und Syrien ist das fast nichts. Aber es ist eine wahnsinnige Angst und Panik. Und es wird eben auch die ganze Zeit davon gesprochen, dass auch den Libanon sehr bald ein großes Beben treffen wird. Und da sagen die Leute dann auch, ja, also wenn das passiert, dann gibt's keinen Libanon mehr. Ja, und einfach damit, ja, auch mit diesem Bewusstsein zu leben, das ist halt im Moment gerade wirklich eine Herausforderung für die Familien, aber eben auch für die Lehrer in der Schule und die Schulleitung, um zu sehen, wie sie damit umgehen, wie sie den Kindern halt wirklich helfen, trotzdem noch einen einigermaßen normalen Alltag nachzugehen. Und haben da aber jetzt natürlich auch über die letzten Jahre schon relativ viel Erfahrung, denn Traumaseelsorge ist halt schon seit Jahren ein ganz, ganz großes Thema in der Schule.
Das war ja auch, glaube ich, einer der Schwerpunkte gewesen in dem letzten Pressebericht, den Sie mir geschickt hatten. Da hieß es ja auch, die Kinder leiden praktisch alle an dem einen oder anderen Trauma. Verwundert ja auch nicht die Bohne, wenn ich Ihnen hier so zuhöre, was Sie da alles mitmachen müssen. Mich wundert es, dass die überhaupt noch nachts schlafen können, dass sie halbwegs in Ruhe schlafen können. Also so 4-Tage-Woche, Sabbatical und Me-Time ist da, glaube ich, kein Thema, oder?
Ja, und ich glaube, im Moment schlafen sie auch nicht so sonderlich gut. Mhm. Ja, also es ist ein sehr großes Thema. Was auch ein großes Thema ist, ist das Trauma von den Eltern. Ich hatte mich jetzt, als ich noch im Libanon war, habe ich mich nochmal mit der Schulpsychotherapeutin zusammengesetzt, die jetzt seit, keine Ahnung, seit 2, 3 Jahren, also ungefähr um die Zeit der Explosion rum, hat die Schule also auch wirklich eine Psychotherapeutin angestellt. Und die hat gesagt, dass was ganz schlimm ist, ist nicht nur das Trauma von den Kindern, sondern dass die Eltern überhaupt nicht wissen, wie sie mit ihrer Angst umgehen soll, auch überhaupt mit ihren Gefühlen umzugehen, ihre Gefühle zu zeigen und eben dann auch auf die Gefühle der Kinder einzugehen. Und gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Erdbeben saßen die Eltern die ganze Zeit nur da, so mit der Tasche gepackt und warten im Prinzip darauf, dass irgendwas Schreckliches passiert. Das heißt, es ist tatsächlich nicht nur die Kinder brauchen da Unterstützung, sondern einfach auch ihre Familien, ihre Eltern, um zu ja sehen, wie sie mit dieser Situation umgehen können.
Jetzt muss ich Sie mal ganz dumm fragen. Wenn Sie fahren ja oder fliegen ja in ein paar Tagen wieder runter in den Libanon und sind dann da vor Ort, wie Verarbeiten Sie das denn, wenn Sie jetzt aus Europa darunter fliegen? Und ich sage jetzt mal, hier ist immer noch halbwegs heile Welt. Sie kommen dann da unten an und sehen ein unendliches Meer an Problemen, wo man sich nur die Frage stellen muss, wie soll man das denn noch halbwegs in den Griff kriegen? Wo fange ich denn zuerst an zu helfen, wenn ich hier helfen will oder kann oder möchte? Wie machen Sie das denn? Wie kommen Sie damit klar? Ist das nicht auch für Sie schon eine enorme Belastung? Also ich glaube, die Frage muss ich nicht stellen. Sorry, oder?
Es ist eine interessante Frage. Also auf der einen Seite muss ich zugeben, dass so mein Verständnis für diverse deutsche Probleme etwas nachlässt, wenn ich da unten bin.
Also glaube ich aufs Wort.
Erfrischend, sich über tatsächliche Probleme zu unterhalten. Es ist sehr interessant, wie unterschiedlich die Menschen auch von der Kultur her, nehme ich an, mit den Herausforderungen umgehen. Meine Kollegen da unten, die sind trotz all diesen Herausforderungen noch so positiv und haben so eine Lebensfreude und so eine Zuversicht, dass ich tatsächlich, wenn ich da runtergehe, selber auch zuversichtlicher bin, weil das total abfärbt. Ich muss auch sagen, dass da bin ich super beeindruckt von meinen Kollegen vor Ort. Denn die, also was halt auch jetzt ein Problem auch mit der Wirtschaftskrise ist, dass unheimlich viele Leute das Land verlassen. Und auch meine Kollegen sind gut ausgebildete Leute mit viel Berufserfahrung, die könnten überall in der Welt vermutlich einen Job kriegen, aber sie bleiben da, weil ihnen die Kinder wichtig sind, weil ihnen die der Dienst an der Schule wichtig ist und weil sie halt auch wirklich sehen, es gibt Lösungen und wir machen weiter und das ist unwahrscheinlich ermutigend. Und einfach in Gesprächen, ich fliege da ja sowieso nicht hin, um ihnen zu sagen, was die jetzt, wie sie jetzt ihre Probleme lösen sollten, sondern höre von ihnen, von meinen Kollegen vor Ort, was ihre Lösungsansätze sind und schaue dann halt, inwiefern ich sie da unterstützen kann. Ja, aber das beeindruckt mich einfach immer wieder, wie die Menschen da mit dieser Situation umgehen.
Diese Aktion, der 12-Stunden-Lauf, dient ja dazu, auch den einen oder anderen Euro einzusammeln, um dadurch dann ihre Projekte dort unten ein bisschen zu unterstützen, soweit es geht, in der Hoffnung, dass natürlich möglichst viele Menschen mitmachen oder manche sich freispenden oder wie man immer das nennen will, dass auf jeden Fall auf ihr Problem aufmerksam gemacht wird und dass sie da die eine oder andere Unterstützung davon kriegen. Was wären denn so die dringendsten Themen, die Sie jetzt vor Ort angehen müssen? Was ist das Allerwichtigste? Erstmal die Ernährung oder mehr die Traumabehandlung oder die Eltern, das Gebäude. Die Liste ist ja ewig lang.
Also so wirklich beurteilen, was jetzt das Wichtigste ist, das fällt mir jetzt auch schwer. Ich meine, klar, wenn sich jetzt herausstellt durch die Prüfung, die sie gerade hatten, dass das Gebäude eine Gefahr darstellt, dann ist das natürlich eine sehr dringende Sache, ist, dass es genügend saniert wird, dass die Kinder auch in einem etwaigen Erdbeben da drin sicher wären. Was, glaube ich, unwahrscheinlich wichtig ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen prosaisch, aber einfach, dass der normale Schulbetrieb weitergehen kann, weil das den Kindern unwahrscheinlich viel Halt gibt, wenn sie ganz normal jeden Tag in die Schule gehen können. Also das unterstützen wir zum Beispiel, das fördern wir durch Stipendien für die Familien, die sich das Schulgeld nicht leisten können, was im Moment halt so ziemlich fast alle sind. Aber als wir das, so ein Studienfonds nennen wir das, als wir das eingerichtet haben, da waren es noch nicht alle Familien. Und im Rahmen dessen natürlich auch die Traumaseelsorge. Ich will jetzt auch nochmal mit den Kollegen vor Ort reden, inwiefern wir da die Familien mit integrieren können, wie ich gerade beschrieben habe, dass das halt unheimlich wichtig ist. Ja, das wären jetzt so ein bisschen die Hauptpunkte. Wir haben schon auch schon gefördert, dass die Kinder, keine Ahnung, einmal im Monat oder sowas eine nahrhafte Mahlzeit in der Schule bekommen. Das ist halt eine relativ teure Angelegenheit. Aber das hilft auch unheimlich, weil halt viele Kinder zu Hause nicht mehr genug zu essen bekommen.
Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Also, wie gesagt, die Aktion läuft. Wir hatten uns jetzt gerade nochmal auf das Datum geeinigt oder auf diesen zeitlichen Spielraum vom Sonntag, dem 2. April bis Sonntag, den 9. April. Wir haben das jetzt auch gerade noch mal um eine Woche nach hinten geswitcht, damit wir den gerade den Vätern und Müttern auch nochmal die Gelegenheit geben, damit zu laufen und für sich auch ein bisschen was mit rauszuholen, verbunden natürlich mit der Spende für den guten Zweck, weil halt diese Woche gerade hier bei uns in Hessen zum Beispiel auch jetzt Ferienwoche ist, die Woche vor Ostern oder die Woche zu Karfreitag in Richtung Ostern. Und ja, Sie hatten noch was noch gesagt gehabt, die Schule in Bayreuth ist informiert über diese Geschichte. Die freuen sich natürlich, die Schüler und Lehrer, und werden zum Teil auch selbst mitlaufen, allerdings in einer etwas abgeänderten Form. Also die können wir natürlich nicht 12 Stunden lang jetzt auf die Strecke schicken, sondern die werden also dann so symbolisch einen kleinen Lauf machen. Und ja, ich finde das mega spannend. Ich bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, wie das Projekt ausgeht, ob wir da genug Unterstützung auch finden und auch, ob genug Leute mitmarschieren, genug Spenden reinkommen. Und ja, lassen Sie uns die Daumen drücken. Sie berichten dann aus Bayreuth im Vorfeld. Und wir werden vor der eigentlichen Veranstaltung oder vor dieser Veranstaltungswoche nochmal ein kleines Update liefern und dann halt hoffen, dass die Untersuchung des Gebäudes positiv ausfällt und nicht dann auch die nächste große Hiobsbotschaft für Sie kommt und es dann vielleicht heißt, das Gebäude ist einschutzgefährdet, wenn es wirklich nochmal zum Erdbeben kommt. Das wäre natürlich dann der kleine Super-GAU, oder der große Super-GAU. Das wäre der Super-GAU, ja. Sollten wir noch auf irgendwas hinweisen, was wir jetzt nicht betont haben?
Nee, Sie hatten es gerade erwähnt, also die Schule ist da gerne dabei, auch auf ihrer Seite zu laufen. Und das ist auch eine Sache, die mich auch an dem Projekt, an dieser Schule begeistert, einfach, dass die nicht sagen, ah, wir haben hier ein Problem und helft uns doch mal, sondern bei sowas immer gleich sagen, hey, wir wollen mitmachen, wie können wir uns beteiligen, und wir sind auch dabei. Also das finde ich sehr ermutigend, und ich bin ja dann auch vor Ort und mache dann auch mit.
Prima.
Doch da echt begeistert von dieser Aktion.
Wir bleiben in Kontakt und drücken wir uns auf beiden Seiten die Daumen, dass es funktioniert. Ich werde mein Bestes geben. Dann danke ich Ihnen erstmal für das Gespräch und ja, bis die Tage. Und viel Erfolg im Libanon in den nächsten Tagen, wenn Sie wieder runterfliegen.
Danke, ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.
Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.